halben Sachen hier.
Wir machen keine halben Sachen, sagt der Gast. So geht's los. Ich weiß nicht, ob ihr es schon hören konnt. Vielleicht muss ich es auch rausschneiden, weil es ein bisschen abgebrochen war. Ich habe gar keine Ahnung. Erstmal schön, dass ihr mit dabei seid hier bei der schwarz-gelben Runde. Und ich habe nochmal gelesen, es ist gut, wenn man direkt am Anfang sagt, folgen, liken, kommentieren, hypen. Ja, also macht das bitte. Und zwar bei YouTube, wenn ihr das gerade seht. Oder, falls ihr es hört, bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und folgt auch dem YouTube-Kanal der schwarz-gelben Runde. Ihr könnt auch auf schwarz-gelbe-runde.de vorbeischauen. Und es ist ja so, dann überlegt man sich so, was kann ich denn machen jetzt? Beim BVB ist ja gerade nicht so viel los. Ne? Es gibt auch im Prinzip gar keine Gerüchte. Mach doch mal ein ganz anderes Thema. Und dann habe ich vorgestern einem Kollegen geschrieben, und zwar Gregor Schnittger. Einem Kollegen, den ich sehr schätze, der hier auch schon mit dabei war. Ein fantastischer Typ. Und dann habe ich gedacht, frag den doch mal, der hat doch Kontakt zur Nordstadtliga. Und da würde ich gerne mal drüber sprechen. Ein fantastisches Projekt und deswegen sage ich willkommen an Mirza, das ist ganz wichtig, mit einem weichen S, Demirovic. Schön, dass du mit dabei bist, Mirza. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, danke für die Einladung und Grüße an Gregor Schnittger, bester Mann.
Ja.
Und er ist mein erster Live-Auftritt im Fernseher war bei ihm vor 13, 14 Jahren oder so. Also das allererste Mal irgendwie in Öffentlichkeit müsste oder so irgendwie reden müsste, war das bei ihm in der Lokalzeit damals.
Okay, ja, lang ist es her. Aber es hat sich ein bisschen was getan seitdem. Und viele gute Dinge haben sich getan durch dieses Projekt Nordstadtliga. Gehen wir gleich drauf ein. Aber was ja ganz interessant ist, das hast du im kurzen Vorgespräch, hast du mir erzählt, als ich gesagt habe, ich mache auch viel Handball, hast du gesagt, du kommst eigentlich auch aus dem Handball. Also da musst du jetzt mal kurz erzählen, was denn da los ist.
Also kurz, fassen wir es ganz kurz zusammen. Ich bin in Bosnien, ehemaligen Jugoslawien, geboren, aufgewachsen. Und vor dem Krieg habe ich ja halt in Banja Luka gelebt, meine Heimatstadt. Und da gibt es einen sehr coolen, krassen Handballverein, Borac Banja Luka. Auch fußballerisch auch unterwegs, aber halt Handball war, da waren wir schon erfolgreicher. Und da habe ich gespielt. Und das kurze Vorgespräch habe ich auch erwähnt, 1976 waren wir Europa, haben wir, ja, wie nennt man das damals?
Europapokalsieger, der Landesmeister.
Landesmeister, oder hieß es damals, oder? Haben wir gewonnen und 1991, quasi in dem letzten Jahr vor dem Krieg, haben wir den IHF-Pokal gewonnen, oder IHF-Cup gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt war ich also halt dritte Mannschaft, so mit einem leichten Probetraining mit der zweiten und so. Von da habe ich unheimlich gerne Handball gespielt.
Um das dann zu übersetzen, Europapokal der Landesmeister, wissen die meisten, die sich für Fußball interessieren, wäre heute die Champions League. Und der IHF Cup, der hieß dann hinterher EHF Cup. Mittlerweile heißt der European League, also das Äquivalent zur Europa League im Fußball. Also die beiden höchsten Wettbewerbe, die man im Vereinshandball gewinnen kann, hat dein Heimatverein gewonnen. Aber du bist ja dann wegen des Krieges, musstest du nach Deutschland flüchten. Und das mir eben auch erzählt, war am Anfang nicht so einfach.
Nee, also gar nicht. Ich meine, okay, Flucht. Also ich meine, wir sind ja Genozid-Überlebende, waren auch selber knapp 2 Jahre im Krieg. Und dann kommst du in ein anderes Land und musst halt von vorne anfangen, sprichst keine Sprache, weiß auch gar nicht was. Und das hat sich damals so ergeben, dass jemand mitbekommen hat, dass ich Handball gespielt habe. Aber wie gesagt, ich war 2,5 Jahre raus aufgrund des Krieges und brauche auch kein Deutsch. Und dann bin ich ja mal so 1-2 Mal zum Training gegangen, hatte auch selber keine Klamotten, sondern die Person hat mir dann dankenderweise die Klamotten zur Verfügung gestellt, aber die waren zu groß, passten nicht. Und da gab es ja so ein paar unschöne Erfahrungen halt beim Training, wo man ausgelacht wurde wegen fehlenden Deutschkenntnissen. Also reden wir da vielleicht über Diskriminierung, Rassismus oder wie auch immer. Von daher hat das nicht so gesessen. Ich habe gesagt, okay, dann vielleicht nicht und dann bleiben wir beim Straßenfußball.
Ja, der Straßenfußball verbindet natürlich, das ist auch so ein bisschen das Motto unseres Gespräches, weil die Nordstadtliga verbindet ja auch. Ist natürlich schon traurig, dass man solche Erfahrungen machen musste. Also da kannst du sicherlich ausführlich von berichten, aber wichtig ist, dass sich etwas positiv entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, das können wir nicht abstreiten. Das ist auch gut so, dass wir immer noch darauf aufmerksam machen. Also es muss immer noch mehr getan werden. Und die Nordstadt ist in Dortmund, für alle, die sich in Dortmund nicht auskennen, natürlich ein Brennpunkt. Das ist ja gar keine Frage. Da gibt es immer wieder Situationen, die wir gerne vermeiden würden und wie wir gucken müssen, dass wir dafür sorgen, dass diese Situationen weniger werden, vielleicht irgendwann gar nicht mehr existieren. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Ich muss da aber nochmal nachfragen, Mirza. Du hast gesagt, du warst 2,5 Jahre im Krieg. Was hat das denn für dich konkret bedeutet?
Ja, wir waren in so einem besetzten Gebiet. Das heißt, mein Papa war schon war zweimal gefangen in so einem Arbeitslager. Ja, meine Mama hatte schon vor dem Krieg dann halt quasi zu Beginn des Krieges auch ihren Job verloren. Und damit andere unter, was es so geht. Also quasi, es gab ja Sperrstunde, es gab ja längere Zeiträume, wo es irgendwie auch keinen Strom, kein Wasser gab, mit allem drum und dran, also Kriegsgeschehen drumherum. Ich war 14, knapp nach dem 14. Lebensjahr, von daher so komplett angegrenzt und dann so natürlich die Trennung Nationalismus, Faschismus, was man so halt alles da erlebt. Also quasi, du könntest ja alles morgens aufwachen und im Laufe des Tages verschwindest du halt einfach, weil wir waren ja irgendwie frei ja, also im Grunde könnte man das alles machen, was man möchte, was man wollte oder so, ne? Also viele Menschen um uns herum wurden auch gezwungen, das Land zu verlassen, wurden, sind ermordet, sind aus den Wohnungen rausgeschmissen, keine Ahnung, haben ihr komplettes Gut verloren, wie gesagt, einige auch Leben verloren und dementsprechend kam es halt zur krassen Trennung, dass alle Nicht-Serben halt, wie gesagt, zu Beginn erstmal die Jobs verloren haben, dass in der Schule getrennt wurde, also solche Geschichten, dass es auch so viel weniger wurde. Und dementsprechend sind das auch nie so tolle Erfahrungen, die man halt macht, gerade nicht so halt im Jugendalter, und die verändern dann dein Leben komplett und prägen dich auch für das gesamte Leben. Und vielleicht wird das jetzt sichtbar, damit man wieder irgendwie den Bogen so ein bisschen zu Fußball hinbekommt, dass wir haben gerade die WM und man kann das irgendwie auch kritisch betrachten, was gerade irgendwie alles passiert. Aber gerade für uns Bosnierinnen ist das jetzt unheimlich ein krasses, wichtiges Thema. Weil viele dieser Kinder, die jetzt gerade in der Nationalmannschaft spielen, sind Kinder, die als Flüchtlingskinder geboren wurden oder die Kinder, deren Eltern sind Geflüchtete, Vertriebene. Und von daher ist das halt, spielt eine Nationalmannschaft eines Landes, den es halt nicht hätte geben sollen. Von daher ist es sehr, sehr halt emotional. Heute spielt Bosnien wieder, ne? Und so von daher, dass es halt obwohl der Krieg schon so lange her ist und Srebrenica ist ja über 30 Jahre her, spielt das immer noch halt eine wichtige Rolle und prägt uns halt fürs ganze Leben.
Ja, das ist natürlich schon eine Erfahrung, die du da gemacht hast. Da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das miterlebt. Du bist ja auch mitten in der Pubertät gewesen, bist mit 16 nach Deutschland gekommen, wenn ich da richtig informiert bin.
Ja, also, kurz vor 17 Bus, oder?
Ja, das ist natürlich schon eine harte Sache. Ich würde da aber gerne noch eine Frage zu stellen, bevor wir dann gleich zu deiner Zeit dann in Deutschland und der Arbeit bei der Nordstadtliga kommen und was das alles für dich auch bedeutet. Religion spielt ja da auf dem Balkan auch eine relativ große Rolle, ne? Weil es gibt viele Muslime, es gibt aber auch viele Christen, es gibt auch Orthodoxe. Das ist wahrscheinlich auch immer wieder ein Problem dann in diesen Auseinandersetzungen gewesen.
Um ehrlich zu sein, ich finde, das wird als glaube ich, als Ausrede gemacht, halt, um da irgendwas zu machen. Aber im Grunde genommen saßen alle miteinander und haben dann ein paar Sachen sich überlegt, ein paar Sachen geteilt. Und oft ist das so, dass dann es um die Macht geht. Ne? Und natürlich halt die Frage ist halt auch, du kannst ja auch alles auslegen. Wenn man sich das wünscht, kann man sich das auch irgendwie auch alles auf die religiösen Ebene auslegen, ne? Jede Auseinandersetzung, jeden Krieg, den es gab. Aber ich glaube, am Ende des Tages, also ich habe auch sowohl vor dem Krieg sowieso nicht, aber im Krieg und nach dem Krieg habe ich solche und solche Erfahrungen gemacht. Also da spielt überhaupt gar keine Rolle, wer welche Religion ist. Sondern am Ende des Tages kommen, sage ich immer wieder, also Background, Nationalität, wie einmal Religion, spielt alles keine Rolle. Bist du ein Mensch oder bist kein Mensch? Das ist es. Das ist es. Und alle Religionen predigen, wir sollen ja irgendwie hier, ne? Gut zueinander sein, alle anderen respektieren und sowas. Und wenn wir es irgendwie auch wirklich auch daran halten würden, dann wäre das auch viel einfacher.
Ja, man muss Mensch bleiben. Das ist das alles Entscheidende. Ja? Und
Mensch ist
dann
Mensch.
Hat man im Prinzip auch keine Probleme im Leben. Wenn alle so denken würden, dann würde es uns auf der Welt ganz hervorragend gehen. Aber so, ja, die aktuellen Situationen in verschiedenen Ländern wollen wir jetzt gar nicht erst ansprechen, weil sonst sind wir hier zu negativ unterwegs. Wir wollen ja darüber sprechen, was du alles Positives machst auch für diese Stadt, für die Nordstadtliga. Und vielleicht fangen wir direkt mal, bevor wir gleich noch ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, mit einer ganz tollen, positiven Nachricht an. Denn du hast Post bekommen von der UEFA.
Ja, also von der UEFA ist es nicht offiziell angekommen, sondern halt ist das über den DFB gekommen. Wir haben gestern einen Anruf bekommen, dass wir halt einer der Gewinner-Initiativenprojekte des diesjährigen UEFA Foundation for Children Awards sind. Und das ist eine richtig, richtig krasse Nummer. So halt, wenn man sich dann überlegt, dass vor 6 Jahren kaum jemand Nordliga kannte und jetzt im Fußball-Jargon bleiben sollten. Vor 6 Jahren haben wir Kassel gespielt und jetzt waren wir für die Champions League qualifiziert um den Dreh und hatten keinen, also sind nicht irgendwie Hoffenheim oder RB, sondern schon Traditionsverein wie vorhin von 20 Jahren dieses Jahr. Also es gibt schon länger. Von daher ist das eine wirklich, wirklich tolle Geschichte und immer noch nicht so richtig zu fassen, dass egal, was man halt darüber nachdenkt, dass trotzdem halt das eine große Würdigung der unserer Arbeit, Wertschätzung und wie du schon gesagt hast, auch das, was du gesagt schon beschrieben hast, die Situation in der Nordstadt oder wie man die Nordstadt wahrnimmt, dass uns jetzt halt immer wieder gelingt, auch schöne positive Geschichten aus der Nordstadt zu schreiben und irgendwie zu zeigen, dass es so ist und dann halt, dass du halt in einem Satz UEFA Foundation und irgendwie Nordstadt Liga hast, das ist schon wahnsinnig. Und wir freuen uns sehr, sehr darüber.
Ja, und es ist natürlich auch verdient, wenn man mal schaut, was ihr macht. Also es wird in Deutschland ganz viele andere tolle Projekte geben. Das steht ja auch außer Frage. Es wurde ja, wenn ich das richtig gelesen habe, in jedem Land ein Projekt ausgezeichnet von der UEFA. Was hat das für euch jetzt für Folgen? Gibt es da irgendwie eine...
Einmal ganz kurz zur Ergänzung.
Ja, okay.
Es wird nicht pro Land ausgezeichnet, sondern jedes Land oder jede Mitgliedstaat der UEFA könnte ein Projekt oder eine Initiative aus eigenem Land nominieren.
Aha, okay.
Mhm. Also wir haben jetzt nicht für Deutschland gewonnen, sondern halt, also für die Projekte aus Deutschland gewonnen, sondern halt der DFB hat sich gemeinsam mit dem DFL, hat die Nordstadtliga nominiert, quasi ins Rennen geschickt für Deutschland.
Ah, okay, gut zu wissen.
Und dann gab es ja halt so, wie gesagt, jeder Mitgliedstaat der UEFA oder jeder Verband könnte dann halt nominieren. Also jetzt genau wie viele, weiß ich jetzt nicht, wie viele daran teilgenommen haben. Aber dann gab es ja, habe ich jetzt gerade auch aus der Presse entnommen, dass es bei dem Champions League-Finale in Leipzig, nicht Champions League, sondern Conference League-Finale in Leipzig, hat die Jury getagt und dann halt hat aus den nominierten Projekten hat sich dann insgesamt 29 Initiativenprojekte europaweit die Projekte ausgesucht und wir sind halt einer von diesen 29 Projekten europaweit, die den Award dieses Jahr bekommen.
Was hat das denn für euch für Folgen? Gibt es da irgendwie vielleicht auch eine finanzielle Unterstützung oder ist das einfach die Aufmerksamkeit auch?
Also gibt es auf jeden Fall eine finanzielle Unterstützung. Das ist ja klar, das steht auch in dem Text. Es ist insgesamt, also ist das wohl so, dass jedes Jahr steht 1 Million Euro zur Verfügung und die wird dann halt gleich auf allen anderen Ebenen, also auf alle Gewinner Projekte gleichmäßig verteilt, so dass dieses Jahr circa 35.000 Euro pro Gewinner zur Verfügung stehen. Na, also von daher, das ist auf jeden Fall eine schöne, gute Finanzspritze, die wir gut gebrauchen können. Das ist das eine, aber das andere, was viel wichtiger ist, ist die diese internationale Anerkennung, Würdigung, Wahrnehmung auf dem Niveau irgendwie mitspielen zu können, irgendwie auch heute darüber zu lesen, dass wir das irgendwie, also nicht nur, dass UEFA selber dann darüber schreibt, aber dass irgendwie, weiß nicht, wie weit heute in der Sportschau, wir reden darüber. Naja, es ist schon so ein wichtiges Zeichen für uns, für die Nordstadt, für Kinder und Jugendliche, die bei uns mitspielen, für alle Menschen, die sich bei uns die letzten 25 Jahre engagiert haben oder sich immer noch engagieren. Und da, das ist schon ziemlich cool.
Ja, ich finde, da kann man auch stolz drauf sein. Also wenn du das nicht selber sagst, dann sag ich das mal jetzt an der Stelle, dass man da sehr stolz drauf sein kann, weil das eine Anerkennung ist für die Arbeit, die ihr da leistet, mit allen, die daran beteiligt sind, mit all denjenigen, die irgendwann mal die Idee hatten zu sagen, wir machen das. Ja? Und du hast ja zu Recht auch gesagt, es ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Und vielleicht möchte ich da nochmal ein bisschen zurückkommen auf deine Anfangszeit in Deutschland. Du hast eben darüber gesprochen, wie schwierig das für dich war. Ich meine, wenn man dir zuhört, hat man nicht wirklich das Gefühl, dass du nicht in Deutschland aufgewachsen bist. Du hast die Sprache super gelernt und hattest dann sicherlich auch leichter Möglichkeit, dich irgendwie zu integrieren. Du bist aber dann nochmal 9 Jahre in die USA gegangen. Du bist in Pittsburgh gewesen und hast dann nochmal studiert, weil es dann doch nicht so einfach war, in Deutschland Fuß zu fassen. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
Ja, klar. Also wir sind finanziell gekommen und 95 ist der Krieg beendet worden, so Ende 95. Und dementsprechend, so für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, aber viele anderen werden es verstehen, Duldung ist ein besonderes Wort, ein besonderer Aufenthaltsstatus oder gar kein Aufenthaltsstatus, sondern Aussetzung der Abschiebung. Das heißt, viele Menschen hatten ja dann halt diesen Status, also dass man nur geduldet wird, was auch das Ganze mit sich bringt, dass man halt auch sehr eingeschränkt ist in vielen Bereichen, dass die Zugänge zum Arbeitsmarkt, zum Wohnungsmarkt, zu anderen Geschichten auch sehr, sehr schwierig sind, zur Ausbildung. Und wie gesagt, der Duldungsstatus also, wie gesagt, macht es nicht einfach, hier gut anzukommen oder sich hier zu integrieren oder halt an dem Leben hier teilzunehmen. Also bringt viele Einschränkungen mit sich hin. Wie gesagt, ich war dann hier und als wir nach Deutschland gekommen sind, ich war 10. Klasse Gymnasiums, ich wurde aber dann halt in 8. Klasse Hauptschule wurde mir anerkannt. Und dementsprechend auch mit 16, 3 Viertel, als wir nach Deutschland kamen, habe ich auch mit dem Schulverwaltungsamt besucht, um halt weiter hier machen zu können. Meine Schwester wurde ganz normal zur Schule zugelassen, die ist ja 3 Jahre jünger. Bei mir hat man gesagt, dass ich zu alt bin. Also es reicht ja, also ich muss ja nicht mehr zur Schule. Zauberwort war Baustelle. Also da hieß es irgendwie, wo O-Ton war, ich soll lieber Baustelle gehen und Schule wäre nichts für mich. Und dementsprechend spricht dann halt, spielt auch in dieser Nordstadt halt auch eine wichtige Rolle, weil über die informellen Ecken, die ist also so ein Kaffee, so ein bosnisches Café und so ein paar Freunde, die man jetzt oder ein paar Bekanntschaften, die man da geschlossen hat in kurzer Zeit, habe ich für eine Schule erfahren in Hachenheim, das war eine gewerbliche Schule 4. Und die hatten damals die sogenannte Ausländerklasse oder Auffangklasse. Das nennen wir heutzutage Willkommensklassen. Und da waren ganz viele BosnierInnen, die so wie ich nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube, ein paar Spätaussiedlerinnen. Und dann, um den Bogen wieder auch hier zu deinem Podcast oder zu unserem Lieblingsverein zu spannen, Ibrahim Tanko. Der mal damals in Borussia gespielt hat. Er war mit seinem Kumpel, der war auch bei uns in der Klasse. Das heißt, wir waren irgendwie so ein paar Monate gemeinsam in der Klasse, haben Deutsch gelernt, Sport gehabt, gekocht und genäht. Also das waren die 4 Fächer, die wir hatten. Ernsthaft, wirklich, so Sport, Kochen, Nähen und Deutsch. Und dementsprechend habe ich über Ferien Deutsch gelernt. Also in den Intensivkurs über PDL und durfte dann zur Probe mit einer normalen deutschen Klasse. Das hat dann funktioniert und bin dann zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung gemacht. Hatte auch Schwierigkeiten auch bei der Ausbildung, ein Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und da hat sich aber dann irgendwie mein Arbeitgeber für mich stark eingesetzt. Das war damals VW, jetzt RWE. Und dann dürfte ich halt ein Arbeitserlaubnis bekommen, dürfte dann halt auch meine Ausbildung anfangen. Ende zweiten Lehrjahres, war das Friedensabkommen schon unterschrieben. Friedensabkommen, und dann hieß es, ich war volljährig und ich soll dann das Land verlassen. Ich soll dann von der Familie getrennt werden. Da hat der Arbeitgeber mich auch wieder unterstützt und gesagt, Deutschland wird Fachkräfte brauchen, Bosnien auch. Man sollte irgendwie die Ausbildung zu Ende machen dürfen. Und dann wurde ich in Ruhe gelassen, dürfte meine Ausbildung zu Ende machen. Aber sobald ich die beendet habe, hieß es, du musst hier raus und musst Deutschland verlassen, gegen einen Willen. Also ich wollte nicht, weil Dortmund, Ruhrpott ist ein zweites Zuhause geworden. Bin ja immer noch hier, bin wieder da. Aber halt, ne, die Gesetzgebung war dann so und die damalige Politik war dann auch so. Und dementsprechend musste ich hier raus. Und da ich jetzt nicht zurück konnte, wo ich herkomme, aufgrund des Kriegsgeschehen und den damaligen Situationen halt in Bosnien noch, habe ich entschieden, nach Amerika zu gehen. Habe dann einen Antrag gestellt, bin nach Amerika gegangen, habe 9 Jahre lang in Amerika gelebt, studiert, in Pittsburgh, also quasi das Äquivalent von Dortmund. Stahlkohle, Bier, Football, schwarz-gelb oder Black and Yellow, wie die da sagen. So von daher passte das alles und bin dann halt über Umwege, also quasi über Bosnien, nicht über Umwege, sondern ich bin dann zurück nach Bosnien, habe ein Jahr in Bosnien gelebt und bin dann Ende 2009, Anfang 2010 zurück nach Deutschland gekommen. Mhm. Und seitdem bin ich wieder hier.
Wie war das denn für dich dann, Ende der Nullerjahre wieder nach Dortmund zu kommen? Hast du dann, weil du ja jetzt gesagt hast, es ist ein zweites Zuhause geworden, hast du dich danach gesehen? Wolltest du gerne wieder nach Dortmund, weil das für dich Heimat geworden war?
Ja, klar. Also, guck mal, das, wo ich geboren und aufgewachsen bin, das gibt es nicht mehr in der Konstellation. Ne? Quasi, klar, gibt's die Stadt und gibt's die Häuser noch teilweise und alles, aber das ist nicht mehr dasselbe. Es ist nicht mehr dasselbe Land, es ist nicht mehr dieselben Leute, es ist halt das was anderes. Und dass wir hierhin gekommen sind, ich war gerne hier, habe auch gerne hier gelebt, bin auch irgendwie gerne hier. Ruhrpott, wie gesagt, ist, wenn es eine Staatsbürgerschaft geben sollte, dann wäre ich gerne Ruhrpottler. und dort war wirklich, wirklich das Zuhause und bin gerne, also ich bin auch bewusst hierhin zurückgekommen, weil es halt die zweite Heimat geworden ist und ich lebe auch gerne hier, ich arbeite auch gerne hier, engagiere mich gerne hier. Wie gesagt, das ist meins.
Ja, Mörser, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich fühle mich auch in dieser Stadt unendlich wohl und sehr, sehr gut aufgehoben und muss aber auch zugeben, ich bin nicht so oft in der Nordstadt, was halt auch daran liegt, dass hier, wo ich wohne, ich schon so viel habe, dass ich vielleicht das Viertel gar nicht verlassen müsste. Ja, so wohl fühle ich mich hier, wo ich bin. Aber vielleicht kannst du mal erklären, weil damals gab es ja dann, als du wiedergekommen bist, die Nordstadtliga. Hm. Du bist weg gewesen, die Nordstadtliga hat sich gegründet. Und war das für dich dann auch eine Anlaufstelle oder was war deine Fußballanlaufstelle dann?
Nee, also es gibt ja dann schon Verbindung mit dem BVB schon von früher. Weißt du, ob du das weißt, ob du die Geschichte kennst?
Nein, aber vielleicht die Hörer auch nicht.
Okay, dann versuche ich irgendwie, ja, kurz zusammenzufassen, wenn das irgendwie möglich ist. Also in den 70er Jahren ist der Bruder von einem angeheirateten Onkel von mir, ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, nach Dortmund und hat dann halt auch hier gelebt, gearbeitet und in den 80ern und irgendwie frühen 90ern hat er die Gastro bei TC Eintracht betrieben. Also beim Tennisclub, nicht beim Sport, sondern beim Tennisclub. Jetzt neben der Fußballakademie. Früher war das Trainingsgelände von den Profis, ne? Und das ist der Mann dann halt irgendwie, Ossi, alle, danke für alles, der uns auch gerettet hat, der quasi erstmal in den späten 80er, ich glaube, das war in 87, 88 Saison, hat Borussia Dortmund gegen Veles Mostar gespielt. Er kam das erstmal runter und dann machte einen Pitstop halt in unserer Heimatstadt, weil er zum Spiel gefahren ist und brachte dann halt meinem Cousin die komplette Club vom BVB, Trikot, Hose, Stützen, so alles damals noch mit Conti. Und ich bekam dann ein Wimpel und Poster vom BVB. Damals noch hier mit Nobby und Eddie der Bär und wer war noch alles da?
Ja, Frank Mill.
Frank Mill und so, ne? Frank Mill ist halt. Und dieser Poster hing dann so bei mir im Zimmer 1988 in Bosnien oder in Jugoslawien damals, ohne dass ich überhaupt irgendwie das vorher sehen könnte, dass das später halt auch noch eine Rolle spielen wird und dass du einige von diesen Menschen, die jetzt auch leider teilweise verstorben sind, auch persönlich später kennenlernen wirst. Und dann kamen dann halt auch diese Teenagerjahre und Fanszene und Ultras und gerne irgendwie, ne, zum Fußball. Und wir hatten so ein TV-Magazin gehabt, wo man halt auch die Bilder bekommen hat, wo die Bilder veröffentlicht wurden. Da kamen so die ersten Bilder von der Südtribüne. Ja, und dieser Mann hat später 94 uns halt nach Dortmund eingeladen und quasi dementsprechend auch unser Leben gerettet. Und so sind wir überhaupt erstmal nach Dortmund gekommen. Und das spielt aber halt irgendwie auch Fußball und BVB irgendwie schon immer eine Rolle, vielleicht nicht direkt, aber halt war immer so, da schlummerte da so die Nummer auch mit dem Ibrahim Tanko oder so. Ich war gerne so Straßenfußballer, also bei uns war das klassisch, dass jede Grundschule hatte so einen Handballplatz draußen, so einen Beton.
Ja.
So klassischen Handballplatz, Beton draußen mit Handballtoren, mit Handballmarkierungen und wir haben das quasi zum Fußballspielen genutzt. Haben dann 6 gegen 6 gespielt, so klassisch Straße, ne? Von daher halt immer Straße. Und auch hier, als ich nach Deutschland gekommen bin, Nordstadt, der Käfig im Bücherpark am Hafen, da habe ich auch gerne Fußball gespielt und dann halt auch nochmal im Stadion. Gerne und dann halt, wie gesagt, Amerika. Und dann, als ich zurückkam, war die Nordstadt schon längst gegründet. Aber dadurch, dass mein Studium aus Amerika nicht anerkannt wurde, habe ich hier nochmal studieren müssen. Und im Zuge des Studiums musste ich auch hier ein Powerpraktikum machen. Das habe ich dann damals bei der Arbeit der Wohlfahrt gemacht. Und wurde später da eingesetzt im Clearinghouse, in der Einrichtung für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Und dann bin ich mit den Jungs, die dann halt bei uns in der Einrichtung waren, zur Nordstadtliga gegangen. Und wir hatten ein Team und die haben halt dann bei der Nordstadtliga teilgenommen. Und das war so die ersten Berührungen mit der Nordstadtliga, so circa 2010, haben wir davon erfahren. Und dann habe ich später in meiner Abschlussarbeit an der FH habe ich über Fußballintegration geschrieben, über die Kraft des Fußballs und habe halt auch Nordstadtliga als ein Beispiel genannt, dass halt irgendwie sowas möglich wäre, dass dann irgendwie die Kraft des Fußballs und die Möglichkeiten, die man halt über den Fußball hat, auch wirklich ohne es zu wissen, dass das überhaupt irgendwann mal später dann das wird, was wir jetzt gerade machen. Danach wurde ich übernommen und habe dann als Streetworker in der Deutschen gearbeitet. Aber Streetwork ist Kooperationspartner von der Deutschen Liga. Und da durfte ich halt so seit 2012, 13 mich auch aktiv bei der Mitgestaltung der Deutschen Liga beteiligen als Streetworker. Und dann später ist dann der ehemalige Projektleiter Ende 19 in die Rente gegangen, wo er verdient einen Ruhestand. Und dann habe ich gedacht, ich hätte Bock, irgendwie so mit dem Kollegen Jörg Klose von der AWO auch die Deutsche Liga so ein bisschen neu zu gestalten. Und aus einer kleinen ehrenamtlichen Geschichte wurde es jetzt ein bisschen größer und größer.
Ja, Gott sei Dank, immer so wurde es größer und größer, weil es ganz, ganz wichtig ist. Man kann ja sagen, Sport verbindet, Fußball verbindet und dann kommen wir auch zu Borussia verbindet. Das trifft ja auf dich auch persönlich alles zu, kann man ja gar nicht anders sagen. Ja. Also deswegen ist es eigentlich perfekt. Du bist das perfekte Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, was Sport machen kann. Und du hast gerade gesagt, du hast dann in deiner Arbeit auch darüber gesprochen, wie extrem der Fußball verbindet. Für alle die jetzt da draußen, die sich denken, ja, was ist denn eigentlich jetzt genau die Nordstadtliga? Ihr redet hier seit 20, 25 Minuten, aber wir wissen noch nicht alle genau, was die Nordstadtliga ist. Das ist ein Projekt, das ermöglicht Kindern und Jugendlichen, vor allem die nicht so viel Geld haben, die nicht so in reichen Strukturen oder ich sag mal in mittelbürgerlichen Strukturen aufgewachsen sind, bei euch Fußball zu spielen und darüber auch integriert zu werden. Kann man das so sagen?
Ja, obwohl irgendwie, das kann man sagen, aber obwohl eigentlich Integration an sich per se nicht so das Hauptziel ist, so, sondern halt, es geht um Teilhabe, um Anerkennung deren Persönlichkeiten, Zugang zum organisierten Sport und auch um ressourceorientiertes Arbeiten, weil um Liebe zum Fußball. Diese Kinder lieben Fußball und sind dann halt in der Lage, durch Fußball ganz viele schöne positive Erfahrungen zu sammeln, um zu zeigen, was das für tolle junge Menschen sind mit vielen, guten Ressourcen, die vielleicht in den klassischen Bildungssystemen nicht zum Vorschein kommen. Aber dadurch, dass sie Fußball lieben, schaffen sie viele andere Sachen. Und das ist so quasi die Idee dahinter. Und die Nordliga ist, wir hatten jetzt gerade, haben auch zufällig rausgefunden, durch auch eine Abschlussarbeit aus dem Jahr 2009, die mir zur Verfügung gestellt wurde, dass eigentlich der 26.05. 2001 war der Kickoff der ersten organisierten Nordliga-Saison. Quasi, wir sind jetzt gerade in unserem Jubiläumsjahr von 20 Jahren Nordstadtliga. Und die Liga ist halt entstanden. Vorher gab es sie so für einzelne Turniere. Und das war einen guten Einklang. Und dann haben sich die Jugendlichen, kindliche Jugendlichen halt eine selbstorganisierte Liga gewünscht. Und so wurde das ins Leben gerufen, da schön eine ganze Geschichte ist. Und das ist so immer noch der Kernpart der Nordstadtliga. Wir sind kein Fußballverein. Das denken alle viele, dass wir so Fußballverein sind, dass wir so halt, ne, verschiedene Altersstufen haben und als Verein auftreten. Nein, wir schaffen die, wir sind eine Institution. Bis vor kurzem Projekt, jetzt sind wir halt auch stabiler geworden. Jetzt sind wir in Regelförderung reingekommen. Aber halt, wir schaffen die Rahmenbedingungen. Wir haben Platz, wir haben Netze, organisieren den Spielplan, wir organisieren Betrieb, stellen Schiedsrichter, machen Turnierplan, Turnierbaum und kümmern uns um alles. Aber die Kinder und Jugendlichen organisieren selber und lernen darüber halt Verantwortung zu übernehmen, lernen viele wichtige Sachen für ihr Leben und zeigen auch, dass sie es auch drauf haben. Also wir spielen irgendwie U13, U15, U18, U18, haben auch jetzt auch seit 5 Jahren oder 4 Jahren auch ein gendergerechtes kultursensibles Angebot für Mädchen, Deutsche Liga Queens. Das heißt, ich finde, dass das eine wahnsinnige Ressource ist, wenn Kinder und Jugendliche im Alter von 11, 12 Jahren, 13 Jahren in der Lage sind, sie selber zu organisieren, haben halt eine eigene Mannschaft, wo die dann halt selber bestimmt, wie sie heißen, wo die dann halt dafür sorgen, dass sie jede Woche pünktlich sind, dass sie an dem Liga-Angebot teilnehmen, wie sie spielen, wie sie auswechseln. Und das ist unheimlich wichtig. Und wir schaffen halt die Rahmenbedingungen und die können das machen. Und wir haben halt 2 Saisons, wir haben eine Sommersaison, eine Herbstsaison. Beide startet mit einer Eröffnungsfeier, mit so einer Blockparty mit DJ und mit Barbecue und irgendwie alle können sich anmelden und gibt es da so Mitmachaktionen. Und dann bestimmen die Kinder und Jugendliche selber, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit die spielen. Das spielen wir 12 Wochen lang. Jeder Spieltag ist eine Art von Tagesturnier. Da werden die Punkte über die 12 Wochen gesammelt. Und am Ende laden wir die ersten 4 Platzierten zur Final Four ein. Und dann gibt es so Halbfinale, Finale. Und so wird der Sieger der Saison ermittelt. Aber was viel wichtiger ist, was uns auch da ausmacht, ist, dass wir auch ein sogenanntes Respektpokal haben. Weil es geht darum, dass wir halt quasi auch den pädagogischen Ansatz da haben, dass wir durch den Fußball viele andere Sachen dann halt in den niederschwelligen Kiddies beibringen wollen und denen erklären können, denen auch das ermöglichen können. Und da ist es so, dass dann halt für jedes Team, was pünktlich ist zum Spieltag, gibt es einen Respektpunkt. Für Pünktlichkeit, dann gibt es einen Respektpunkt für Vollzähligkeit. Und wenn die selbst organisiert sind, das heißt, wenn die jetzt keinen Sozialarbeiter, Arbeiterin haben, Trainer, großen Bruder, Tante, Onkel oder wen auch immer, der sie da hinbringt, kriegen die auch einen Punkt für Selbstorganisation. Und mit den drei Respektpunkten starten die den Spieltag. Dann ist eine klassische Konditionierung, rote Karte, Punkteabzug oder halt Beleidigung, wie auch immer. Und am Ende des Spieltages setze ich unser Team zusammen, betreuen ein Team zusammen und werte den ganzen Spieltag aus. Und für eine extra besondere respektvolle Geste zusätzlich kann man dann zusätzlichen Respektpunkt gewinnen. Das heißt, wir haben kein VAR. Man gibt zu, ich habe mit der Hand gespielt, das war kein Tor. Obwohl die Kiddies machen das. Die stehen manchmal so mit drei Handys und Filmen. Ne? Und dann kommen die schon zu Schiedeln und sagen so, guck mal. Ne? Hat er so gemacht. Also wenn die dann irgendwie, wenn die selber zugeben, die hätten mit der Hand gespielt oder das war kein Tor. Oder deine Mannschaft, wir spielen 6-6 und deine Mannschaft, bei dir muss einer nach Hause früher. Dann sagt die andere Mannschaft, hey, aber dann, damit das fair bleibt, geht auch einer von uns runter, dann spielen wir 5-5. Dafür gibt es halt Respektpunkte, die Punkte werden auch gesammelt und da gibt es keinen Final Four, sondern nach 12 Wochen gibt es halt einen Sieger, eine Siegermannschaft. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir ein paar Jahre, in den letzten paar Jahren durch die Zusammenarbeit mit dem WVB und den Partnern auch das größte Pokal dann halt Respektpokal ist und der Preis ist der beste. Da kommt der Mannschaftsbus vom WVB, holt die Kiddies ab. An einem Handspiel vom BVB, ne, da fahren wir durch die Stadt, alle rasten aus. Es gibt ein Training bei der Fußballakademie, bei der BVB, von der Fußballakademie und danach gehen die ins Stadion, Sitzplätze und fahren zurück mit dem Bus, auch zurück in die Nordstadt und wir fahren mit der Bahn und stehen. So, das ist so quasi so, das ist so dieser Partner Liga-Betrieb, das, was ich kurz erwähnt habe, sind die Nordstadtliga Queens, mittlerweile 4-5 Mal die Woche Angebote mit circa 70-80 Mädchen, die bei uns Fußball spielen. Oder ja, richtig cool. Also sind auch Absolventen für viele Vereine gewesen. Also wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile in der 4., 5. Generation der jungen Frauen, die dann halt bei uns angefangen haben und bei uns den Weg zu Vereinssport gefunden haben, zu Frauen Fußballmannschaften und dann arbeiten wir auch sehr eng mit den Schulen. Wir machen Fußball-AGs an den Grundschulen in der Nordstadt, auch mit den weiterführenden Schulen, machen Jahrgangsturniere und machen auch so irgendwie noch ein paar andere Sachen wie Mehmet Kubaschik Cup, andere Cups, Hallenmasters, machen Murals und überhaupt. Und dass wir das jetzt vielleicht auch so abrunden, im Grunde genommen ist Nordstadtliga ein Ort, wo Kinder und Jugendliche, die Bock haben, Fußball zu spielen, gerne vorbeikommen können. Wir ermöglichen denen das. Wir haben Schuhe, die sie kostenlos ausleihen können zum Spielen. Aber im Grunde genommen ist das ein Ort, wo sie da sein können, weil sie sind einfach Kinder und Jugendliche, die ein bisschen Spaß am Zocken haben können.
Und vor allem, Mörser, denke ich, die sind in dem Moment frei von Sorgen?
Das sowieso. Also da geht es darum, dass wir haben es so kurz auch am Anfang angesprochen, wie die aktuelle Lage in der Gesellschaft ist. Du hast es auch ein bisschen kurzer beschrieben, auch mit der Neuzeit. Und wir können ja leider nicht strukturell was verändern. Aber was wir machen können, ist dafür sorgen, dass es in unseren Angeboten so ein Safe Space ist, dass dann die Schere zugeht, dass dann die soziale Ungleichheit so weit wie möglich reduziert wird, dass wir halt alle gleich sind, so weit wie möglich ist. Ne? Und dann hat man eine Auszeit. Und kann man dann so für 3-4 Stunden, je nachdem, wie lange man dann hat, unser Angebot teilnimmt, kann man so ein bisschen den Alltag vergessen. Das ist drumherum, einfach nur Spaß haben, ein Kind sein.
Falls ihr jetzt übrigens denkt, ich habe Bock, das Ganze zu unterstützen, ja, dann schaut einfach vorbei im Internet. Ihr müsst nur nach Nordstadtliga und Dortmund googeln. Dann findet ihr auf jeden Fall das richtige Ergebnis. Und da findet ihr auch alle Informationen, die ihr braucht. Ihr könnt natürlich auch spenden und nochmal, um das ein bisschen zusammenzufassen, seid im Prinzip, kann man so sagen, der DFB, der untereinander irgendwie so eine Liga, unter sich eine Liga hat und das organisiert. Also ihr seid selber natürlich ein eingetragener Verein. Ja, das ist
Nein, sind wir nicht. Nee, sind wir nicht.
Okay.
Nein. Wir sind keine VAR, also es ist ein Kooperationsprojekt oder Zusammenschluss vom Jugendamt AWO und ich bin jetzt auch seit 3 Jahren vom Jugendamt freigestellt worden, bin mein Fanprojekt und darf die Nordstadtliga hauptamtlich machen.
Okay.
Also wir sind kein e.V., sondern halt sind jetzt halt in diesen Strukturen. Ja, ist ein schöner Vergleich mit DFB. Aber halt, wir haben eigene Strukturen. Also wir haben eigene Liga, wir haben eigenen Platz, wir haben eigene Regeln, gehören irgendwie keinem Kreis oder Verband oder wie auch immer, sondern halt einfach sind, ja, so ein bisschen so eigene Welt für sich. Aber mit ganz viel Fußball.
Und vor allem, du hast eben gesagt, ne, die Kids können sich zum Beispiel Schuhe leihen. Also das ist ja auch so ein Punkt, ne, Schuhe sind das teuerste an der Fußballausrüstung, eine kurze Hose und ein T-Shirt wird jeder haben, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Kids müssen da jetzt nicht Geld mitbringen, um da zu spielen, weil das ist ja genau der Punkt. Soziale Ungerechtigkeit, dem möchtet ihr entgegenwirken und das schafft ihr.
Genau, das ist, danke erstmal für den dafür, ja, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir gesagt haben, alle Angebote, die wir machen, sind kostenlos. Dementsprechend versuchen wir halt auch durch das, was wir hier machen, was wir organisieren, nicht nur Fußball zu spielen und Teilhabe zu ermöglichen, sondern halt auch dafür zu sorgen, dass es auch einigermaßen vernünftig abläuft, dass wir dann durch das, was wir machen, auch den Kiddies ermöglichen, in den vernünftigen Schuhwerk zu spielen. Also wir haben ja so ein Projekt dran geschrieben vor ein paar Jahren und haben so circa 100, 120 Paar Schuhe auf dem Platz, so wie beim Eislaufen oder wie beim Bowlen. Die kann man sich ausleihen. Die Kinder können einfach mal, bevor die zu uns kommen, können sie Schuhe ausleihen, können pölen und dann am Ende geben die ab und ziehen das in den nächsten, desinfizieren das, machen das sauber und dann können sie den nächsten damit spielen, weil die Idee ist halt auch wirklich, ein bisschen dahin entgegenzuwirken. Weil wir haben ja auch Kinder, die leider trotz auch die Unterstützung, die es gibt, so halt, du kannst ja über die BUT-Beiträge, also Bildung und Teilhabe, ist auch die Vereinsmitgliedschaft abgedeckt, aber nicht die Kosten, die dann dazu entstehen, wie du schon angesprochen hast, Schuhe, Kinder wachsen schnell, das heißt auch die Hose und Trainingsanzug, so dauert nur eine kurze Zeit, dann brauchst du halt so das Nächste, sondern das ist auch für viele Menschen halt leider nicht möglich. Und dann ist das halt, versuchen wir da diese Lücke zu füllen und halt den Kiddies zu ermöglichen, dass sie dann halt auch, sorgenfrei Fußball spielen.
Du hast gesagt, alle sind gleich. Das ist für mich ein Punkt, den ich gerne nochmal aufgreifen möchte, weil ich glaube, dass das natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, wenn soziale Ungerechtigkeit herrscht und andere Voraussetzungen für Menschen, weil sie einfach in eine ärmere Familie reingeboren worden und oft auch gar nichts dafür können. Ich meine, du suchst ja nicht aus, in welchen Verhältnissen du aufwächst, sondern du wächst in diesen Verhältnissen auf. Wenn jetzt da Kinder hinkommen, die haben irgendwie ein Trikot von, keine Ahnung, von Messi, Ronaldo oder von Borussia Dortmund an, sagt ihr dann, nee, zieht das mal aus, wir haben hier Trikots für euch, weil wir möchten, dass ihr tatsächlich alle gleich wirkt. Wie geht ihr mit sowas denn um? Wie läuft das?
Nein, also wir haben ja nicht genug Trikots. Da wird es jetzt irgendwie auch ein Trikot geben können. Also wir kriegen ab und zu mal was gespendet und dann geben wir es auch gerne auch weiter an die Kinder. Aber jetzt meine Kinder Nordstadtliga, also Nordstadt an sich der kinderreichste Stadtteil und da kannst du auch nicht irgendwie auch alle dementsprechend auch da ankleiden. Aber jetzt irgendwie so, guck mal, ich werde oft gefragt, wie viele Nationalitäten. Also, ja, wissen wir nicht, interessiert uns auch nicht. Wir haben Kinder. Ne? Und uns interessiert nicht, wer du bist, wer du kommst, was du für einen Background hast, außer es ist wichtig, um dir einen Safe Space anzubieten, weißt du, oder auf deine Bedürfnisse einzugehen, dann ist das schon irgendwie wichtig, aber ansonsten, wir haben keine Statistiken, wer welche Nation hat oder jetzt auch, ob jemand halt mit Ronaldo oder Messi-Trikot kommt oder vom BVB-Trikot oder vom PSG, kriegen wir, also wir nutzen Leibchen, also zum Beispiel mal ein Leibchen, also da haben wir schon Leibchen und wir ermöglichen dann, dass irgendwie jede Mannschaft halt Leibchen eine Farbe bekommt und dann ist man so halt gleich, aber es geht nicht um dieses optisch gleich, sondern es geht eher so darum, dass wir versuchen, dass die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, wie du heißt, welchen Background du hast, woher du kommst, welche Religionszugehörigkeit du hast, sondern halt du möchtest Fußball spielen, du möchtest halt daran teilhaben, dann kannst du es gerne machen. Und wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass dann halt auch dir, dass es nicht daran liegt, dass du irgendwie aufgrund von fehlendem Schuhwerk vielleicht nicht mitspielen kannst oder dass du dich, dass du den Schlappen dann irgendwie spielen musst oder so. Das ist das, was damit gemeint ist. Ja. Mhm.
Ich habe ein paar Hörerfragen reinbekommen, da möchte ich natürlich auch welche aufgreifen, weil die durchaus interessant sind. Ist ja auch klar, es gibt in der Nordstadt, leider ist das so und wir müssen natürlich auch alles tun, dass sich das verändert. Auch Jugendkriminalität, es gibt in Anführungsstrichen, schreibt der Hörer auch, Sebastian heißt da Problemfälle. Wie geht ihr denn mit solchen Dingen um? Also welche Maßnahmen, sozialpädagogischen Maßnahmen habt ihr? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast vorher als Streetworker gearbeitet, ja, also du weißt ganz genau, was zu tun ist, aber wie geht er denn im Rahmen der Nordstadtliga mit Situationen um, wo er merkt, oh, da benimmt sich einer nicht so, wie er sollte. Wie geht ihr das an? Das ist ja keine leichte Situation dann.
Nein, ist das auch nicht. Also aber da sind wir dann halt, ich bin auch Sozialarbeiter, Pädagoge und viele von uns sind halt im Team, sind SozialarbeiterInnen, Pädagoginnen oder sind angehende Fachkräfte und da geht es darum, dass man halt dieses Fachwissen, Know-how dementsprechend auch nutzt. oder so, ne? Also dass wir es und mittlerweile ist das so, dass sie jetzt auch in Nordic League auch so ein Standing hat, dass wir eigentlich kaum große Problematiken bei uns auf dem Platz haben. Mhm. Also wir werden ja von vielen Menschen, von den Communities respektiert und werden auch so wahrgenommen, dass dann halt auch ja man schon drauf achtet, weil alle wissen, dass wir was Gutes für die Kiddies machen, für die Jugendlichen. So, von daher haben wir so kaum Probleme in der Hinsicht. Aber natürlich, also gerade man halt so zu den präventiven Maßnahmen versucht dann auch Gespräche zu führen. Ich meine, es gibt auch ganz vieles, was im Background läuft. Na, irgendwie Zusammenarbeit mit den anderen Ämtern, mit anderen NetzwerkpartnerInnen, mit den Fachstellen, die für dafür zuständig sind. Und dann auch Vermittlung von den Jugendlichen in entsprechenden Maßnahmen, Kontakt zu den Fachpersonal. Wir sind ja auch nicht alle spezialisiert auf alles. Na, es gibt ja so Fachstellen, die sich dann halt mit den bestimmten Schwerpunkten auseinandersetzen. Und da arbeiten wir mit denen ganz eng zusammen, nutzen aber dieses Positive, was Deutschland Liga mit sich bringt, diese Beziehungsarbeit, dieses Vertrauen, die Kiddies uns entgegenbringen, ne, und versuchen da anzusetzen und mit denen uns zur Verfügung stehenden Mittel da zu machen. Aber viele Sachen sind ja auch strukturell. Also da können wir machen, da können wir dann irgendwie über Pädagogik reden, was wir wollen, aber wenn du arm bist, bist du arm. Weißt du, was ich meine? Und dann Kriminalität, je nachdem, so, weil, wie gesagt, aber manche halt machen das, was sie machen, weil die wirklich, wirklich arm sind. Und da kannst du so viel, da kannst du so viel Fußball spielen und so viel präventiv ansetzen, aber wenn am Ende des Tages es halt so wenig zu essen gibt oder wenig anzuziehen gibt oder, ne, dann ist dann greifen wir zu den Maßnahmen.
Gibt es denn dann zum Beispiel bei diesen Final Four Turnieren oder sowas, habt ihr dann da vielleicht auch, wenn ihr die Kinder und Jugendlichen dahin einladet, dann da mitzumachen, gibt es dann irgendwie so einen Abschlussgrillen oder sowas, dass die Kids da auch ein bisschen was zum Essen bekommen mal, dass die mal ganz anders irgendwie, also ich habe eben gesagt sorgenfrei, dass die an dem Wochenende einfach komplett sorgenfrei sind?
Also ein komplettes Wochenende kriegen wir nicht hin, obwohl wir das auch gerne wünschen würden. So, also 24-7 schaffen wir nicht, aber das machen wir gerne. Also wie gesagt, das was ich gesagt habe, so, die Saisoneröffnung, da haben wir selber früher gegrillt. Jetzt mittlerweile dankenderweise Unterstützung des Enders, ein Partner vom BVB, und die kommen dann vorbei, schmeißen den Grill an, machen richtig, richtig leckeres Essen, was sie von sich auch spenden, die Kinder, das beste Sütte-Baguette, was ich jemals gegessen habe. und schmeißen die Grill an und machen das halt so für die Kiddies. Wenn du Glück hast, dann findest du vielleicht jemanden, der noch Getränke dazu sponsert oder so, ne? Und dann gibst du mal sowas. Und wir haben jetzt auch die Tage auch mal Grill angeschmissen, ein bisschen Fußball geguckt zusammen. Und je nachdem, also hängt immer davon ab, natürlich versuchen wir es, und du kannst auch jeden Tag grillen. Also der Bedarf so groß, dann darüber muss man nicht unterhalten. Aber klar, zwischendurch mal. Es geht darum, dass man zwischendurch mal auch diese schönen Momente schafft, dass man zusammen feiert. Wir haben ja auch, unser Büro habe ich von erzählt, wir haben die beste Adresse, die alle Schwarz-Gelben. Unsere Adresse ist Borsigplatz 09. Haus Nummer 9, wir sind direkt am Borsigplatz. Und da haben wir zum Beispiel auch einen kleinen Kiosk. Und da kriegen die Kiddies jeden Tag, wenn sie vorbeikommen, kriegen die eine kleine gemischte Tüte umsonst. Und setzen sich mit uns, müssen ja guten Tag sagen, müssen höflich fragen, ne, und darf ich bitte gerne und so, ne, und weil geht's ja darum, dass wir dieses Miteinander fördern, dass wir dann halt auch präventiv ansetzen und dass wir dann da auch mal ihnen bestimmte Werte und Normen beibringen. Ja, und dann, das hat auch gar nichts mehr mit dem Fußball zu tun, sondern die setzen sich zum Beispiel bei uns im Büro hin, quatschen mit uns, wir machen Hausaufgaben, Hilfen, unterstützen bei anderen Herausforderungen, Problemen, Übergang, Schule, Beruf, haben jetzt auch mittlerweile 4 junge Menschen aus der Nordstadt, aus dem Umfeld der Nordstadtliga, die wir begleitet haben bei den Bewerbungen für ein BVB-Stipendium, und haben jetzt alle 4 BVB-Stipendium bekommen, studieren an der Uni. Sozialer Aufstieg, akademischer Aufstieg, sind auch alles Arbeiter, Töchter und Söhne, die jetzt bei den 3 von den 4 sind die wirklich die ersten in der Familie, die studieren. Ne, also die Geschichten gibt's auch, und da setzt du halt an und versuchst hinter den Kulissen drumherum zu arbeiten und denen halt soweit wie möglich die Sorgen wegzunehmen und Zugänge zu schaffen, Türen zu öffnen, diese verborgenen Ressourcen so rauszukitzeln, weil die haben sich auch selber beworben dafür und haben da auch durch ihre Bewerbung und ihr Engagement halt auch das Stipendium bekommen. Nicht, weil die dann halt von uns sind. Was ich meine?
Ja, absolut. Ja, ich meine, es ist aber Es ist aber super, weil du gerade gesagt hast, das sind auch die ersten in der Familie jeweils, die studieren, dass der soziale Aufstieg für solche Menschen möglich gemacht wird. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir sprechen immer davon, dass so ein Ungleichgewicht herrscht und dass die keine Chancen haben, irgendwie hochzukommen. Und dann finde ich das wichtig, weil sie können nochmal nichts dafür, in welchen Strukturen sie aufgewachsen sind. Da haben sie gar keinen Einfluss drauf. Du konntest ja damals auch nichts dafür, dass du da gelebt hast, wo du gelebt hast, als der Krieg angefangen hat. Also genau, du wolltest so mit Krieg nichts zu tun haben. Da konntest du ja nichts dafür.
Und keiner hat sich auch gefragt, ob du das willst.
Nein, um Gottes Willen. Also, ne, so, dann wäre das ja alles nie passiert. Aber ich kann nur den Hut davor ziehen, was ihr da macht, weil ich habe mir auch mal immer überlegt, mache ich mal vielleicht was in diese Richtung so nebenbei, kann ich irgendwo helfen? Ich habe meinen Zivildienst damals im Altenpflegeheim gemacht. So, das ist natürlich auch eine gute Sache, aber diese Menschen haben ja ihr Leben größtenteils schon hinter sich und die Kinder und Jugendlichen, die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und da finde ich es halt unfassbar wichtig, dass man die irgendwie versucht zu unterstützen und ihnen zu helfen, dass sie ein gutes Leben haben und wenn die mit Respekt auch aufwachsen, und das ist ja bei euch ein absolutes Schlüsselwort, Respekt, dann ist das, glaube ich, auch die absolute Basis dafür, wie die später hinterher durchs Leben gehen und das anderen dann auch mitgeben. Also das finde ich so bemerkenswert an solchen Organisationen, wie ihr das mit der Nordstadtliga seid, dieses soziale Verständnis zu haben, Empathie zu haben. Aber das Ganze hat natürlich auch manchmal Situationen oder es wird Situationen geben, da habt ihr Hürden oder es gibt Probleme. Was sind denn für euch die größten Hürden und Probleme? Ist das vielleicht manchmal auch die Sprache? Weil, also du sprichst ja mindestens mal drei Sprachen, vielleicht sind es sogar noch mehr, ja, weiß ich nicht. Aber Kommunikation, hast du ja gesagt, als du nach Deutschland gekommen bist, war ein Problem. Also wie ist das denn teilweise mit den Kindern und Jugendlichen, die zu euch kommen?
Erstmal danke für dein Feedback, ne, also das du gegeben hast. Und einmal vielleicht einmal ganz kurz anzuschließen, das, was du gesagt hast. Also ich finde soziales Engagement mega wichtig, egal wo man es macht. Und Respekt für alle, die das machen. Aber ich finde, du hast einen wichtigen Punkt da reingebracht. Wir reden hier über Kinder und Jugendliche. Wir reden hier, weißt du, wir haben alle diese Vorstellung auf unseren Lippen, so Kinder sind unsere Zukunft und wir müssen da was. Aber wir investieren so wenig in die Kinder. Ne, also dafür, dass sie unsere Zukunft sind und dass das quasi diese Minderheit ist, die beschützt werden muss, ne, weil halt, ne, es geht darum, dass man denen was Schönes ermöglicht, wird an jeder Ecke gekürzt und fehlt und weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor ein paar Wochen ist auch diese Statistik rausgekommen, diese Studie von 37 Ländern, wo es dann um Kindeswohl ging, und da hat Deutschland dann, glaube ich, Nummer Platz 25 gemacht. Also wir reden über Deutschland, wir reden hier über eins der reichsten Länder der Welt und hier haben Kinder im Durchschnitt im Vergleich zu, also haben wir den 25. Platz gemacht. So, und da finde ich halt so ein bisschen schwierig und finde schade und dann wären wir wieder bei diesen Hürden, so die es so gibt. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viel daran arbeiten müssen und haben es aber auch irgendwie, glaube ich, auch gut positioniert und haben durch unseren Handeln gezeigt, dass wenn man sich vernünftig engagiert und wenn man das halt so angeht, wie wir das angeht, dass es auch Früchte trägt und dass es auch möglich ist. Und wir haben gerade geschaut, wir sind jetzt im ersten Jahr, wir sind kein Projekt, habe ich vorhin erwähnt, wir sind kein Projekt mehr, sondern wir sind in die Regelfinanzierung des Jugendamts gekommen. Das heißt, die nächsten 5 Jahre sind gesichert. Und das ist zum Beispiel so unheimlich wichtig, weil das gibt dir so ein bisschen Freiraum, da kannst du auch langfristig planen und musst du nicht vom Jahr zu Jahr gucken. Und das, was du angesprochen hast mit der Sprache, Sprache ist natürlich wichtig, ist auch Schlüssel, ist auch Zugang. Aber es gibt noch was davor noch viel wichtiger ist als die Haltung. Das ist die Haltung der Person gegenüber, die ich habe. Und ich meine, wir kennen das, es gibt auch Studien, es gibt da halt auch nonverbale Kommunikation. Und Kinder und Jugendliche sind die besten Lesegeräte der Welt. Die wissen die wirklich, egal ob du jetzt Deutsch sprichst oder nicht, man spürt das, man sieht das, ob die Person gegenüber ernst meint oder nicht. Bin ich da wirklich, weil ich was Schönes, was Ernsthaftes mit dir machen möchte, weil ich ja nicht glaube, oder ich bin einfach nur da, um meine Stunden abzusetzen und irgendwie nach Hause zu gehen und sagen, so, ich habe mich da irgendwie beteiligt oder ich kriege mein Geld dafür. Und für uns gibt es eine einzige Voraussetzung, wenn man bei uns mitmachen muss, als allererstes, du musst daran glauben. Du musst wirklich daran glauben. Du musst also diese Haltung zeigen, dass das, was wir machen, zur Verbesserung der Lebenssituation der Kinder, Jugendlichen, deren Familie und dementsprechend auch der Nordstadt führt. Weil wenn du nicht daran glaubst, wie sollen diejenigen, mit denen du arbeitest, auch an dich glauben? Weißt du, was ich meine? Weil wir schenken den Kindern auch dieses Glauben und wir sagen, du kannst das, du schaffst das und wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass wir es zeigen können, dass wir es schaffen. Und ich finde so, die Ergebnisse sprechen für sich. Von daher, an erster Stelle ist das Allerwichtigste. Und danach natürlich kommt dann die Sprache und wir haben auch so ein buntes Team und wir haben Menschen mit vielen Sprachkenntnissen, aber halt am Ende des Tages, unsere Sprache Nummer eins ist Deutsch. Also wir haben gar keinen Flag, gar keine Info auf irgendwelche anderen Sprachen. Wir sprechen Deutsch, auf dem Platz wird Deutsch gesprochen, also quasi von uns aus kommuniziert. Wenn es Bedarf gibt, natürlich wird dann halt übersetzt und so, und dann ist das eine zusätzliche Ressource. Aber es geht wirklich, wirklich um diese Anstellung zu den Kindern, Jugendlichen, zu den Menschen an sich.
Es ist ja auch wichtig, also wenn die Kinder kein Deutsch lernen, dann wird es für sie in Deutschland sowieso extrem schwer. Und wer lernt eine Sprache schneller als Kinder? Also ich habe ja ziemlich zum Anfang der Sendung gesagt, ne, also wenn man sieht, du bist mit fast 17 Jahren nach Deutschland gekommen, ich würde gerne so gut Bosnisch, Serbisch, Kroatisch oder sowas sprechen, wie du Deutsch sprichst. Ja, ich weiß, es ist eine verdammt schwere Sprache, egal welche davon. So, ja. Also von daher ich bin schon gut aufgestellt, aber ich glaube, in meinem Alter wird es ein bisschen schwieriger. Ich möchte weitere Fragen hier mit reinnehmen, weil wir so ein bisschen auf die Zielgerade unserer Sendung zugehen. Und zwar, dienen denn BVB-Spieler den Jugendlichen zum Vorbild oder sind das eher so die internationalen Stars? Noch eine Frage von Sebastian.
Ach, sowohl als auch. Also du hast ja irgendwie auch Spieler hier bei Dortmund, die auch Vorbilder für die Kiddies sind. Natürlich. Also, ne, aber ich meine, die Welt ist jetzt irgendwie digital geworden und das ist jetzt alles direkt vor sich. Und dann, wir kennen ja diese Entwicklung, die es ja seit Jahren gibt, dass viele Jüngeren und viele Kinder jetzt nicht mehr so klassisch Fan von einem Verein werden, sondern von einem Spieler. Und dann verfolgen diese Spieler, weil dieser Spieler cool ist oder so oder kultig ist oder wie auch immer. Ne? Und mittlerweile, ich lache mich jetzt wirklich tot, du hast vorhin Trikots angesprochen, mittlerweile gibt es so Trikots, so Messi-Trikots, Ronaldo-Trikots, die bestehen aus, es ist so ein Mashup aus allen Trikots, wo die jemals gespielt haben.
Ja,
dann hast du hier so einen Teil von PSG und Teil von, ne, von Barca und Inter Mailand und dann noch Argentina und so. Ne? Und das zeigt ja auch, wie das so halt bei den Kiddies ist. Also wie gesagt, da ist ewig Diskussion, ne? Ronaldo oder Messi oder wie auch immer. Also von daher hast du beides. Das ist jetzt die Entwicklung. Da können wir versuchen anzusetzen, aber im Grunde genommen müssen wir auch nicht. Warum muss man irgendwie den Kiddies zwingen, dass sie dann halt irgendwie, weißt du, so einen bestimmten Spieler lieben oder wie auch immer. Das machen die.
Nein,
so
um auch. Gottes Willen, das muss ja von denen selber kommen.
Von
ja.
den selben kommen und die machen aber auch selber ihre eigene Erfahrung. Von daher, so es ist gut so halt, aber am Ende des Tages halt ist das wichtig und ist das schön, wenn wir die Möglichkeit haben, durch die Zusammenarbeit mit dem BVB dann halt doch noch einen oder anderen Spieler dann zu Besuch zu bekommen und dass die Kiddies dann halt sie persönlich kennenlernen, kurz mit denen quatschen. Die hatten letztens auch Karim Adeyemi bei uns, da dürfen die Kiddies dann mit ihm zocken. Ne? Und Emre war dann da und Edin war früher regelmäßig bei uns oder so. Das sind dann schon so Stars und Spieler zum Anfassen und da ist dann halt dann natürlich eine Beziehung halt anders.
Ja, absolut nachvollziehbar. Und ich finde es auch toll, dass die Spieler oder Edin dann da bei euch gewesen sind, weil das ist natürlich dann etwas, kann ich mir vorstellen, da leuchten die Augen der Kinder und Jugendlichen, ja. Also wenn die diese Stars sehen, boah, ist eine große Nummer.
Natürlich dann zum Anfassen und dann halt so, ne, die sind ja auch dann auch so cool drauf und dann haben die einen Spruch auf dem Lippen und machen die ein bisschen was und quatschen mit denen, ne? Und dann geht das halt einfach ganz anders darum. Und dann, wenn sie ein bisschen Zeit dafür nehmen und auch so mit denen so ein paar Fotos machen und einfach mal so ein paar Geschichten erzählen oder den Ball hin und her schieben, ne? Und Eddie war letztens auch noch wieder irgendwie so bei uns und dann stand er einfach da und hat so ein bisschen zugeguckt beim Spieltag und hat den Jungs dann halt mal so ein paar Tipps gegeben. Weißt du, dann stehst du dann denkst so, yo, ich habe gerade mit jemandem, der irgendwie Coach von BVB war und Champions League Finale gespielt hat, hat mir gerade erzählt, was ich da halt machen soll. Ne? Mach schon was aus mit einem. Weil es geht ja darum, daran zu glauben. Weißt du, so halt, das ist das, was ich meine. Wir haben ja viele Vorurteile, hast du angesprochen, Nordstadt und so alles. Und die Gesellschaft glaubt nicht an dich, weil du eine Postleitzahl hast, in einer bestimmten Ecke wohnst, einen bestimmten Background hast, zu einer bestimmten Gruppe gehörst, irgendwie, weil du arm bist und schaffst das eh nicht. Ne? Und da kommt so jemand und sagt dir was und gibt dir so einen Tipp und glaubt an dich. Und das ist das, was wir auch versuchen zu machen, diese Glauben den Kindern zu schenken. Dann macht das was mit deinem Selbstbewusstsein. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, stell dir mal vor, also du hast es ja da miterlebt, ja? bist jetzt nicht mehr Kind oder Jugendlicher, aber stell dir vor, damals wäre irgendwie ein bekannter Trainer bei dir am Platz gewesen und hätte dir gesagt, hey, mach doch mal so oder so. Da hättest du wahrscheinlich auch gedacht, das ist aber sensationell. Und ich glaube, dass gerade für Kinder nochmal, die ein bisschen jünger sind vielleicht als Jugendliche, dass so Träume ja ganz wichtig sind. Ja? Und ein Hörer hat jetzt auch gefragt, was sind denn so eure Next Steps? Also was habt ihr vor mit der Nordstadtliga? Wo wollt ihr vielleicht noch ein bisschen größer werden? Was sind deine Träume als jemand, der da die Verantwortung trägt?
Noch größer werden. Ich habe schon so krasse Visionen und habe große Träume für die Nordstadtliga gehabt. Aber ich habe selber auch vor 6 Jahren nicht daran so davon geträumt, dass es so weit kommt, wie es jetzt gerade gekommen ist. Ne? So halt. Aber das Schöne ist, dass wir auch organisch gewachsen sind, dass wir es entwickeln und dass wir dann halt auch versuchen, immer wieder die Kiddies mitzunehmen und zu schauen, was sind deren Träume, wie können wir deren Träume verwirklichen, wie können wir es anpassen, wie können wir unsere Angebote dementsprechend auch organisieren, wie können wir irgendwie passende Sponsoren, UnterstützerInnen finden und das zu machen. Wir sind jetzt gerade dabei, unser Platz wurde auch vor 4 Jahren saniert, wir haben jetzt einen richtig coolen Kunstrasenplatz mit Flutlicht, bauen eine kleine Tribüne da auf, dass man sich irgendwie schön hinsetzen kann und direkt daneben ist ein ehemaliges Jugendzentrum, was wir jetzt versuchen neu zu gestalten. Da soll jetzt halt ein Community Center werden, wo halt auch die Kiddies sich auch aufhalten können, wo wir Hausaufgabenhilfen, Workshops etc. oder andere Sachen da anbieten können. Und da ist das halt auch gerade das, was uns jetzt gerade sehr, sehr beschäftigt, dass wir es halt so zügig oder möglichst über die Bühne bringen. Aber so schnell ist das nicht, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Aber da geben wir uns Mühe. Und was irgendwie uns angeht, weiß ich nicht. Also wir scherzen ja halt immer wieder, sagen so, hier ist sky's the limit. Ne? Und dann letztens sagte mein Sohn einfach nur aus stand daneben, sagte so, ja, wir haben keine Angst vor Fliegen. Und das ist irgendwie die Nordstadtliga. Also halt, wir schauen, wo die ganze Reise hingeht. Am Ende des Tages ist halt immer wieder wichtig, dass wir die Kinder und Jugendliche wahrnehmen und dass wir denen auch zeigen. Also dieses Community Center, was wir jetzt gestalten, wir haben 723 Kinder und Jugendliche befragt. Was sie da wünschen, wie soll das gestaltet werden, wann sollen wir aufhaben, welche Angebote sollen wir da drin haben. Und das erkennen die Kinder und das sehen das und dann halt ist das einfach eine schöne organische Geschichte, die sie entwickelt. Und dann schauen wir, wo die ganze Reise hingeht. Also wie gesagt, von Kreisliga in Champions League, ne? Schauen wir,
Weltpokal. Jetzt stehen ja in gut einem Monat stehen Ferien an. Ist das dann bei euch so, dass die Kinder am liebsten 6 Wochen jeden Tag von 10 Uhr bis 22 Uhr bei euch am Platz hängen würden?
Unter anderem, also es ist möglich, das hängt nicht immer so von den Kiddies ab, sondern eher so von den Eltern, ne? Wann fährt man in Urlaub und wann ist man da? Aber wir sind ja durchgehend so, wir sind ja 7 Tage die Woche auf dem Platz. Also halt wir, die Kinder dürfen, können ja 7 Tage die Woche bei uns Fußball spielen. Und dementsprechend, da versuchen wir auch flexibel zu sein, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was es auch auszeichnet, ist diese Flexibilität. Wenn die Kinder da sind, dann werden wir zocken, wenn die in Ferien sind, dann gibt es da eine Pause und das ist auch gut fürs Team, dass man sich auch ein bisschen erholt, weil danach geht's wieder los und da startet die Saison, gehen die Angebote wieder, startet die Schule, startet die nächste Bundesliga-Saison startet auch, weil wir gehen auch mit den Kiddies ins Stadion, wir sind ja bei jedem Heimspiel auch dabei. Von daher kann man auch die Pause ein bisschen nutzen und sich erholen.
Es gab mal in meiner Heimatstadt Basketball, da hat das ein Nachbar von mir geleitet, der auch aus Ex-Jugoslawien kommt tatsächlich, auch aus Bosnien, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es so Midnight Basketball. Ja, das war immer jeden Freitag 22 Uhr 2 Stunden, um die Kids und Jugendlichen von der Straße zu holen. Und der hat auch so eine pädagogische Ausbildung gemacht. Also gibt's das auch? Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, Mörser, ja, bei den Temperaturen in den nächsten Tagen muss ich mir schwer überlegen, ob ich bei euch vorbeikomme, weil sonst kommt da der Krankenwagen und holt mich ab, weil mir zu warm ist. Ja, also ich würde dann lieber um 22 Uhr kommen. Machst du für mich dann das Flutlicht an oder wie sieht das aus?
Also wir haben ja mehrere, also wir sind jetzt gerade dabei, dass die Herausforderung, dass mit diesem Jugendzentrum oder mit dem Community Center, weil da fehlen dann halt Aufenthaltsflächen, da kannst du ja halt schwierig was machen. Aber in der Vergangenheit oder sobald wir jetzt wieder da einziehen und da das in Betrieb nehmen, wir haben regelmäßig Mitternachtsturniere gemacht. Na, dass wir dann halt auch, wie ich schon sagen, so spät 22 Uhr, 22, 30 angefangen haben, Flutlicht angemacht haben und dann gezockt haben. Wir machen auch die sogenannten Flutlicht-Sessions zwischendurch, wo wir dann einfach mal ein freies Zocken. Ne? Also machen einfach Flutlicht an, hängen Netze auf und die Kiddies können vorbeikommen, zocken. Also ohne jetzt irgendwie großartig Ligabetrieb zu spielen oder irgendwelche Trainings zu machen, sondern einfach mal den Kiddies dazu ermöglichen. Und das ist das, wo es halt auch hier leider oft fehlt, weil alle Plätze sind besetzt und darfst du nicht und abends kannst du nicht und Nachbarn beschweren sich oder 22 Uhr Schicht im Schacht und so. Ne? Und da versuchen wir auch ein bisschen entgegenzuwirken und Flutlicht anzumachen und sagen so, hier, freies Zocken.
Mhm. Ja, also da würde ich mal vorbeikommen. Ich würde jetzt nicht mehr auf den Platz gehen, so ehrlich muss ich sein. Ich glaube, meine Zeit ist vorbei. Ja, also ich,
ja, wenn ich in den Spiegel gucke morgens.
Bitte?
Kennst du Subsoccer?
Nein, kenne ich nicht.
Also das ist dieses Tischfußball. Das setzt man sich am Tisch und unter dem Tisch spielt man mit den Füßen Fußball. Also das haben wir auch, da kann es vorbeikommen, dann spielen wir eine Runde. Vom Alter her, glaube ich, okay, passt das auch so.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, das mache ich auf jeden Fall mal. Nein.
Können wir beide zocken.
Also ohne sich viel zu bewegen, das ist ja das Wichtigste. Ne?
Das ist wichtig.
Es gibt ja auch dieses Fußballgehen, gibt's ja auch, ne, glaube ich. Also Walking Football oder wie heißt das? Ne?
Ja, es gibt ja Walking Football und ich glaube, Nobby ist auch hier bei dem Gehfuß. Die haben so einen Namen.
Irgend sowas gibt's. Ja, habe ich auch mitbekommen. Also es gibt was für jede Altersklasse und ein bisschen Bewegung kann ja nicht schaden. Aber das hat natürlich dann, weißt du, wenn du für die Kids um 22 Uhr das Flutlicht anmachst, das hat natürlich nochmal was ganz Besonderes, ne? Weil das kennen sie dann auch, wenn ihr regelmäßig ins Stadion geht, wie du gesagt hast. Das ist natürlich cool, ja.
Ja, natürlich. Und jetzt mal ehrlich, guck mal, wir waren ja alle mal Kinder und so. Wer hat von uns, der nicht, also ich kenne auch kaum Vereine, die unter Flutlicht spielen. Also Jugendvereine oder so, ne? Das ist immer so tagsüber und so, ne? Und halt die Möglichkeit zu haben, so unter Flutlicht zu spielen, ist schon was Besonderes. So vom Gefühl her einfach.
Auf jeden Fall. Ja, gar keine Frage. Also das ist sehr speziell. Also um die letzte Frage dann nochmal zu beantworten von dem Hörer, ihr wollt groß denken, ihr wollt mehr machen, ihr braucht ein bisschen Platz, auch immer Unterstützung. Nochmal, schaut vorbei, ja, einfach Nordstadtliga Dortmund googeln und dann könnt ihr auch gerne selber spenden. Und wenn ihr irgendwie eine Firma kennt, die sagt, okay, wir haben noch ein Jahresbudget, das würden wir gerne in ein soziales Projekt stecken. Ich glaube, die Nordstadtliga ist eine sehr, sehr gute Adresse und ja, Herausforderung ist klar, ne? Also für euch ist wichtig, dass ihr langfristig planen könnt. Du hast eben gesagt, ihr habt jetzt erstmal 5 Jahre sicher und vielleicht beim nächsten Mal kriegt ihr dann 10 Jahre sicher. Das wäre natürlich dann so ein nächster Schritt, ne? Also je nachdem, wie das dann halt auch immer von Amts wegen so möglich ist. Manchmal haben die ja ihre Limits, aber trotzdem. War das eigentlich für dich eine Erleichterung, als du gehört hast, wir können jetzt erstmal 5 Jahre sicher arbeiten, also dass dir auch ein Stein vom Herzen gefallen ist?
Natürlich, das ist so quasi das, worauf man irgendwie... worauf wir stolz sind, das, worauf wir gearbeitet haben, weil halt, wie gesagt, dann musst du nicht halt vom Jahr zu Jahr denken. Und dass diese Regelförderung des Jugendamtes der Stadt. Und dann weißt du, okay, super, dann bist du reingekommen, dann hast du irgendwie die Sicherheit für die nächsten 5 Jahre. Und da kannst du erstmal so ein bisschen erleichtert an die ganze Sache herangehen. Hast du noch mehr Zeit, dich mit Inhaltlichen zu beschäftigen und bist dann irgendwie nicht darauf bedacht, die ganze Zeit, wo kriege ich jetzt irgendwie die nächste Kohle hin. Und ich meine, ich sage es immer wieder, wir sind 7 Tage die Woche unterwegs, aber vom Gefühl her und vom Bedarf her könntest du 2x7 Tage die Woche unterwegs sein, weil der Bedarf ist riesengroß. Tage, so manchmal, wir zocken an verschiedenen Orten. Wir haben diese mobile Nordstadtliga, da sind wir dann vom Hirschpark bis zum Hafen, auf den Bootsplätzen, in den Parks, auf den Anlagen, so überall, wo die Kiddies da spielen. Und dann hast du gleichzeitig manchmal so über 100, 150 Kinder, die gleichzeitig Fußball zocken bei uns, zwischen Hirschpark und Hafen. Ne? Und da gibt's immer noch Kinder, die es nicht schaffen, weil können die nicht, die können erst später und so. Und halt von daher so zocken können die immer.
Also nochmal. Ein sensationelles Projekt, ein Projekt, das man auf jeden Fall unterstützen sollte. Und du kannst dir sicher sein, irgendwann im Sommer, wenn es nicht 35 Grad sind, komme ich dann auch vorbei. Hier läuft übrigens bei mir die ganze Zeit, ich habe ja den Hoodie angezogen. Ne? Also ich sitze hier in kurzer Hose und da läuft der Ventilator auf Stufe 2, weil es ist sonst einfach nicht auszuhalten. Ich möchte aber zum Ende der Sendung noch ein paar Fragen reinnehmen von Wolfgang. Der hat nämlich eine Bitte an dich. Und zwar, sollst du einem neuen BVB-Spieler die Nordstadt zeigen? Und du sollst sagen, wohin gehst du mit ihm, wenn du in ein Restaurant oder in eine Grillstube willst? Welches Restaurant wählst du in der Nordstadt für den neuen BVB-Spieler aus, um ihm zu zeigen, wie ist das in der Nordstadt?
Ach, die Frau, wir haben ja ganz viele Sachen.
Das war klar, dass du
also,
das sagst.
Ich meine, ist ja ernsthaft. Ist ja halt so, es gibt unheimlich viele tolle Locations, Läden. Die Frage ist also, was möchte man denn zeigen? Welche kulinarische Reise soll es gehen? Wir haben halt bei uns in Bernie vom Borsigplatz auch ein Lokal, wo wir auch gerne hingehen, weil es ein kleines Familienbetrieb ist und der Junge hat auch bei uns Nordstadtliga gespielt. Der hat irgendwie 2013 geboren und da gehen wir auch gerne hin, weil das ist eine schöne Geschichte, die dann halt die da so, ne, sieht dann, aber Ich glaube, es gibt in jedem Quartier gibt's tolle Läden, angefangen von Schützenstraße im Hafen. Da gibt's ganz viele coole Restaurants, wo man hingehen kann. An der Münsterstraße direkt um Borsigplatz herum gibt's viele. So halt. Der Wolfgang kann sich gerne bei mir melden, dann können wir dann halt das ein bisschen so erorten, was wo es hier nachgeht, und dann muss man gucken, was derjenige probiert. Welche Küche, ist er vegetarisch, nicht vegetarisch, mag der Fleisch, was darf er essen als neuer Spieler?
Also ich sag mal so, Wolfgang, der kennt sich ja in Dortmund gut aus, aber ich denke mal, in der Nordstadt vegetarisch ist schwierig, ne?
Nö, warum?
Ja? Also habt ihr da rein vegetarische Restaurants?
Also mittlerweile glaube ich, dass es sowas gibt, aber ich finde, dass du halt in jedem Restaurant hast du vegetarische Gerichte. Also angefangen bei Pide und bei allen München gibt es ja so halt, hier bei uns Pita Burek, da gibt es ja auch so halt ganz viel mit Käse, mit Spinat, mit Kartoffeln. Also das bei Gölzner gibt es auch halt vegetarisch. Also von daher, das ist überhaupt gar kein Problem.
Ja, ich sag das deswegen, weil ich war gestern noch bei einem engen Freund von mir und da haben wir das Spiel von Kroatien gegen England geguckt und das andere Spiel vorher habe ich schon wieder vergessen, weil es so schlecht war. Und der hat gesagt, ich hol Cevape, und dann habe ich gesagt, hol doch bitte noch Kaimark. Und wo ist der hingefahren? Natürlich in einen Supermarkt in der Nordstadt. Ja, ja. Ich bin ein ganz großer Kaimark-Freund und das gibt es nicht so oft zu kaufen. Also da muss man schon genau wissen, wo man hinfährt.
Es gibt
und dann
hatten wir
einen schönen Abend. Ja, also es ist fantastisch. Ich bin auch sehr gerne auf dem Balkan. Ich bin nicht so oft auf dem Balkan, aber ich fühle mich da immer sehr wohl. Die Menschen sind alle sehr, sehr herzlich, ja, immer sehr freundlich, respektvoll. Da kommen wir wieder auf unser Ursprungswort zurück. Ja. Jetzt wollte Wolfgang noch wissen, ja, wo geht das? Gehst du auf einen Kaffee hin oder eine Szenekneipe oder eine Sehenswürdigkeit? Also die Sehenswürdigkeit in der Nordstadt ist der Platz, wo in der Nordstadtliga Fußball gespielt wird. Darauf können wir uns jetzt abschließend einigen.
Das auf jeden Fall. Und Kaffee kann man gerne irgendwie bei Kaffee und Nusse trinken, finde ich gut.
Ja. Also Kaffee und jetzt musst du aber jetzt noch verraten, wie heißt dieses Restaurant, wo dein ehemaliger Spieler jetzt ist. Also da möchte ich natürlich schon hin.
Also okay, Hartpunkte.
Okay, alles klar. Na, ja, aber da kann man natürlich hier sagen.
Wenn wir uns verabreden zu einem Besuch, wenn du dann in die Nordstadt kommst, dann gehen wir da davor oder danach dann irgendwie lecker was essen und dann gehen wir da hin und dann lernst du es auch kennen.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Das hört sich jetzt immer so an für die Leute, die nicht in Dortmund sind, dass das eine Weltreise wäre. Also ich fahre 10 Minuten mit dem Auto. Ne? Also es ist jetzt nicht so weit weg, wie man glaubt. Aber trotzdem, wenn man in seinem eigenen Viertel alles hat, dann geht man selten in ein anderes Viertel. Ist ja irgendwie ganz normal.
Das fühlt sich auch so für manche Menschen fühlt sich das wie Weltreise, weil wir haben ja halt das, worüber wir teilweise schon ein bisschen hier gesprochen haben, so für manche ist es einfacher, ins Ausland zu fahren, als in die Nordstadt zu kommen. Weil halt, ne? Und ich finde es auch witzig, so du sprichst Balkan an, also viele Menschen sagen, ey, so toll, ich habe im Ausland das und das erlebt und denken mir so, ja, eine Schützenstraße hast du das auch. Ja, da kannst du auch essen. Wie? Ne, also du musst ja nicht immer ins Ausland, so von daher, komm vorbei. Kommt alle vorbei, also. Check das aus.
Unterstützt die Nordstadt. Mirza, ich möchte mich im Namen aller, die du in den letzten Jahren dort betreut hast, bedanken für eure Arbeit als Team, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass das der Stadt Dortmund viel gibt, dass das natürlich den Menschen in der Nordstadt viel gibt, dass es der Nordstadt im Allgemeinen viel gibt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr über viele weitere Jahrzehnte die Unterstützung bekommt, die ihr verdient, für das, was ihr da macht. Und falls ihr übrigens da draußen denkt, ja, okay, das möchten wir auch unterstützen. Ich habe es eben schon gesagt, googelt einfach nach Nordstadtliga Dortmund. Ihr könnt auch die schwarz-gelbe Runde unterstützen. Das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Und das könnt ihr tun, indem ihr vorbeischaut auf schwarz-gelbe-runde.de. Da gibt es sämtliche Informationen. Und zu Beginn habe ich es ja auch gesagt. Uns hilft es auch schon zu liken, zu folgen, zu kommentieren bei Instagram und auch auf dem YouTube-Kanal. Und dann hoffe ich, dass es mir wie in dieser Woche vielleicht dann auch sehr spontan und kurzfristig gelingt, auch in der kommenden Woche wieder einen tollen Gast zu finden. Mal gucken. Falls es keine Sendung gibt, nehmt es mir nicht übel. Es ist ja gerade auch ein bisschen Sommerpause. Manche Kollegen sind in den USA oder in Kanada oder Mexiko unterwegs, um dort über die Fußball-Weltmeisterschaft zu berichten. Ein Tipp noch heute Abend gegen die Schweiz. Was macht Bosnien?
2-1.
Okay, alles klar. Darauf kann ich mich auf jeden Fall mit dir verständigen. Das wäre eine gute Nummer. Mirza, herzlichen Dank an dich.
Danke für die Einladung. Danke,
dass du sehr, sehr
gerne. Grüße an alle da draußen.
Und ich freue mich, wenn ihr natürlich nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao.
Ciao, ciao.